Ja, lieber Vater, und das wollen wir wirklich von Herzen von dir erbitten, dass du uns hilfst, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Das Ziel, was du selber bist, Herr, und dass du uns auf dem Weg begleitest, dass die Dämmerungen, die uns hier umgeben, einmal ein Ende haben werden, dass du uns ermutigst auf dem Weg. Danke, dass du angefangen hast, mit uns zu reden. Herr, wenn wir dein Wort nicht hätten, dann wüssten wir überhaupt nichts von dir. Wir hätten keine Orientierung, wir hätten keine Vorbilder, wir hätten keine Hoffnung. Danke, lieber Herr, dass du aus lauter Liebe so viel zu uns geredet hast. Danke, dass du auch diesen Abend benutzt, dass du nur von Haften benutzen willst, gebrauchen willst, um zu uns zu reden. Dass du auch das Leben von Abigail und David benutzt hast, um uns zu zeigen, wie wir nicht verzweifeln müssen, dass wir nicht weglaufen müssen, sondern dass du jede Situation gebrauchen kannst, uns innerlich stark zu machen, zu dir zu ziehen. Hab herzlich Dank für deinen Segen, auch für diese Abendstunde. Amen.
Guten Abend. In unserem Programm heute steht, muss mal schauen, Abigail, eine Friedensbotin. Ich hätte noch zwei alternative Titel. Ein Titel wäre, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Und das wäre dann ein Zitat aus Römer 12, Vers 21. Und ein zweiter Titel wäre, behüte dein Herz. Aus Sprüche 4, Vers 23. Denn hier in dieser Geschichte heute Abend, die ja zwischen den beiden Geschichten eingeklemmt ist, wo David so gnädig war und so, ja, ich würde sagen, sich wirklich benommen hat als ein Mann Gottes, begegnen wir einem ganz anderen David, so wie es halt im Leben manchmal geht. Da ist er nicht der Gottesheld, würde ich sagen, da ist er sehr menschlich, der reagiert er sehr kurz angebunden, sehr hart sogar. Und da ist es einer Frau zu verdanken, dass er sich nicht versündigt hat. Gott hat da eine Frau eingesetzt, eine Frau, ja, berufen, würde ich sagen, um David zu helfen. Die Frau war verheiratet mit einem Mann, dem Erfolg und Macht und Geld wichtiger war als alles andere. Er war Schafzüchter. Er hatte einige tausend Schafe, er hatte mehrere Angestellte, worunter natürlich auch Hirten, die seine Herden an verschiedenen Orten in der Wüste umhertrieben und betreuten, und sein Geschäft war in Karmel. Er war ein unangenehmer Mensch. Mit einer schroffen Art, so wird er beschrieben. Seine Angestellten haben ihn vermieden, sie hatten lieber mit seiner Frau zu tun. Und diese Frau Abigail war eine ganz andere Persönlichkeit. Sie hatte eine sanfte Art. Und sie war für die Angestellten ihres Mannes, würde ich fast sagen, eine heilsame Präsenz in diesem Haus. Eine Frau, eine heilsame Präsenz in diesem Haus, wo es um Macht und Geld ging und wo der Chef Nabal hart war und nicht viel übrig hatte für andere. Abigail und Nabal, man könnte sie auch The Beauty and the Beast nennen. Bisschen hart. Aber man könnte sie The Beauty and the Beast nennen. Zwei ganz unterschiedliche Menschen unter einem Dach. Der eine voll beschäftigt damit, sein eigenes Reich zu vergrößern, auch seine Macht, wobei er Menschen rücksichtslos beiseite schob und verletzte, und die andere eben eine Frau, die im Haus zum Segen war. Behüte dein Herz, sagt Salomo. Behüte dein Herz über alles andere, und das hat Nabal unterlassen. Scheinen sich Egoismus und Habsucht und Stolz in sein Herz eingenistet zu haben. Und ich finde das beachtlich, dass das bei seiner Frau so anders aussah, denn sie hatte eine Ehe, ich denke, sie kann nicht glücklich gewesen sein mit so einem Menschen, aber sie ist nicht bitter geworden. Sie hat sich auch nicht zurückgezogen, es war ihr nicht mehr gleichgültig, was da alles lief, sie war voll dabei. Sie hat ihr Herz behütet. Und nicht zugelassen, dass Dinge wie Hass oder Selbstmitleid oder Wut oder Empörung da Zugang gefunden haben. Und die dritte Person in der Geschichte, David, noch immer auf der Flucht. Gerade hat er Sauls Leben verschont, bald nachher wird er das noch einmal tun. Und in dieser Geschichte ist er eben ganz anders. Wir lesen in 1. Samuel 25 ab Vers 1. Und Samuel starb, und ganz Israel versammelte sich und klagte um ihn und begrub ihn bei seinem Haus in Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Paran. Samuel starb. Eine kurze Mitteilung und dabei dann auch die Mitteilung, dass ganz Israel sich damals versammelt hat, um Samuel zu begraben. Wir erinnern uns, dass Samuel natürlich David gesalbt hat. Und wir haben auch entdeckt, dass Samuel für David ein Mentor war. Als er auf der Flucht war, hat er Samuel besucht, hat sein Herz bei ihm ausgeschüttet, hat vielleicht Führung bekommen oder Trost. Jetzt ist der Mentor tot. Und das Schlimme ist, dass David sich nicht verabschieden kann, dass er das Ganze nicht abrunden kann. Denn wenn er bei diesem Begräbnis dabei gewesen wäre, wäre es aus gewesen für ihn. Er war ja noch immer in der Situation, wo er sich ständig verstecken musste für Saul. Und ich möchte das am Anfang betonen, weil ich denke, dass da auch etwas von, dass das der Grund dafür gewesen ist, dass David auch sehr aufgewühlt war innerlich. Es war eine sehr schlimme Zeit für ihn. Er konnte nicht dabei sein, hat gehört von dem Begräbnis, wollte sich natürlich verabschieden von seinem Mentor, konnte das kaum besprechen mit diesen Männern, die mit ihm mitgezogen sind. Was waren das für Leute? Harte Kerle, die vielleicht nicht viel übrig hatten für Emotionen. Und David ist da ziemlich allein gestanden und er machte sich auf, zog hinab in die Wüste Paran. Und dann wird uns Nabal vorgestellt in Vers 2. Es war aber ein Mann in Maon, der hatte sein Gewerbe in Karmel, sein Business, sein Geschäft. Und dieser Mann hatte ein sehr großes Vermögen und er besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen und er ließ gerade seine Schafe in Karmel scheren. Da findet ein Schafschererfest statt. Das war was Großartiges. Das kennen wir auch aus der späteren Geschichte von David, als sein Sohn ihn darum bittet, dass die anderen Söhne mitgehen dürfen zum Schafschererfest. Das hat dann ein sehr unglückliches Ende, denn da ermordete eine Sohn den anderen Sohn. Es war auf jeden Fall so, dass ein Schafschererfest war natürlich für den Besitzer schon mal was Großes, denn alle Herden kamen zusammen, die normalerweise getrennt weideten überall und die Hirten waren zusammen und es kamen vielleicht auch noch Kollegen dabei, Geschäftsleute, mit denen er zu tun hatte. Ein riesiges Fest mit vielen Menschen. Für Nabal das Fest, wo er seinen Reichtum noch mal richtig so anschauen konnte. Nachzählen, wow, die Schafe haben sie sehr stark vermehrt, wenn ich die verkaufe und Wolle und so weiter. Und auch ein Fest, wo er seinen Reichtum anderen Menschen zeigen konnte. Schau, wie groß ich geworden bin. Schau mein Geschäft an. Also ein großes Fest. Also die ganze Gegend wird darüber gesprochen haben und wir bekommen auch später mit, was sich unterdessen im Haus von Nabal tat, was da an Essen vorbereitet wurde. Großartig. Und der Mann, der Name dieses Mannes war Nabal, der Name seiner Frau aber war Abigail. Und sie war eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun. Und er war ein Kalebiter, stammte von Kaleb ab. Der war ja einer der Kundschafter in der Zeit von Mose und Josua. Einer von nur zwei, die gesagt haben, das schaffen wir. 10 haben gesagt, wir haben das gelobte Land gesehen. Tatsächlich so, wie Gott das uns beschrieben hat oder versprochen hat. Aber die Menschen sind zu groß, die Städte sind verstärkt, das schaffen wir nicht. Das menschliche Aber. Und Kaleb und Josua haben gesagt, wir schaffen es, denn Gott hat es verheißen. Und hier sehen wir ein Nachkomme von Kaleb, von dem übrigens gesagt wurde, dass er ein Mann voll des Heiligen Geistes war. Und hier sehen wir ein Nachkomme von ihm, bei ihm sieht es ganz anders aus. Ist nicht selbstverständlich, dass unsere Kinder oder Enkelkinder und noch weitere auch gläubig sind. Ist ein Segen, ist ein Geschenk. Dürfen wir für beten. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe scheren ließ, da sandte er 10 Burschen aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sagt, mögest du lange leben, Friede sei mit dir und Friede sei mit deinem Haus und Friede mit allem, was du hast. Es wäre schön, wenn wir uns heute auch so begrüßen würden, oder? Meistens hi und bye. Ganz kurz. Und hier, mögest du lange leben, Friede sei mit dir, ganz höflich, ganz schön. Und dann kommt natürlich die eigentliche Bitte, die bei David auch sehr wichtig ist. Ich habe eben gehört, dass du Schafscherer bei dir hast, dass das Fest bei dir läuft. Nun, deine Hirten sind bei uns gewesen und wir haben ihnen nichts zuleide getan und nicht das Geringste haben sie vermisst, solange sie in Karmel waren. Frage deine Burschen deswegen, die werden es dir sagen, und mögen meine Burschen vor deinen Augen Gnade finden, denn wir sind an einem guten Tag gekommen. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Die Hirten von Nabal haben unbewusst wurden die beschützt von David. Denn dort, wo David mit seinen Truppen war, und das waren ja viele, da haben die Wüstenterroristen, würde ich fast sagen, das nicht gewagt, diese Hirten anzugreifen, denn da waren bewaffnete Männer in der Gegend. Also das war so ein Schutz, ungeplant, aber trotzdem. Und jetzt sagt David eigentlich, bedenkt das mal, Nabal, dass es dir so gut gegangen ist, hat auch etwas mit unserer Anwesenheit in der Wüste zu tun. Wir haben deinen Hirten Schutz geboten. Und es ist nichts vermisst gewesen, es hat keine Probleme gegeben. Also vielleicht dürfte ich jetzt als Dank einfach darum bitten, dass du mir findet, dass du mir schenkst, was deine Hand findet. Also er fragt nicht einmal was Großes, er fragt was Kleines. Was eigentlich selbstverständlich ist, denn im Osten ist die Gastfreundlichkeit viel selbstverständlicher als bei uns. Da teilt man einfach mit von dem, was man hat. Wenn ich das lese und wenn ich über diesen Text spreche, dann erzähle ich immer wieder, dass wir in den Niederlanden eine spannende Zeit gehabt haben, wo dann so Gangs, Banden in Amsterdam auftraten. Und dann konnte das passieren, man hat sein Auto irgendwo geparkt an einer Gracht oder so in der Stadt und dann kommt man nach einigen Stunden einkaufen oder Museumbesuch oder was halt zurück und da stehen dann vier große Burschen und die Männer und die sagen, wir haben auf ihr Auto aufgepasst, 50 Euro. Und man wusste, es kommt nicht mehr vor, man wusste, jetzt zahle ich gleich, sonst verliere ich vielleicht mein Auto und meine Gesundheit. Denn das waren Kämpfer, das waren Banditen. Kommt nicht mehr vor, kommt hier vor, aber doch auch nicht, denn David ist sehr höflich. Er bittet um etwas. Gib doch deinen Knechten und deinem Sohn David, was deine Hand findet. Er macht sich auch klein. Ich bin ein Knecht, bin weniger als du, bin mir davon bewusst und ich bitte dich um etwas Güte an uns. Das sollen die Burschen, die Knechte von David, jetzt überbringen und die besuchen Nabal tatsächlich. Die redeten im Namen Davids, Vers 9, nach all diesen Worten mit Nabal und dann warteten sie schweigend. Schweigend und erwartungsvoll. Denn in ihrer Nase ist natürlich was Gutes da reingekommen, den Geruch von einem guten Essen. Sie haben in der Wüste wahrscheinlich nicht so gut gegessen. Da wurden Schafe geröstet und da gab es Kuchen und weiß ich was. Und sie warten jetzt schweigend ab und hoffen. Aber jetzt begegnen wir Nabal. Aber Nabal antwortete den Knechten Davids und sprach, wer ist David? Wer ist der Sohn Isais? Jetzt verrät er sich. Er weiß, dass David der Sohn Isais ist. Dumm, oder? Wer ist David? Und wer ist der Sohn Isais? Heutzutage gibt es immer mehr Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Das ist beleidigend, oder? David war bekannt. Er war der Sieger über Goliath gewesen. Er hatte im Heer des Königs gedient. Er war berühmt. Die Frauen sind doch alle ausgezogen, die Männer auch und haben gesungen. David hat seine Zehntausende zerschlagen. Alle wussten das. Beleidigend, grob. Und jetzt kommt Vers 11, sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen, mein Fleisch, das ich für meine Schere geschlachtet habe und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind. Ich lese das mal anders vor jetzt. Sollte ich mein Brot, mein Wasser nehmen, mein Fleisch, das ich für meine Schere geschlachtet habe und es Leuten geben, von denen ich nicht weiß, woher sie sind. Anders gesagt, ich habe nichts mit euch zu tun. Es geht mir um mein Haus, meine Leute, mein Fleisch, mein Besitz teile ich mit niemandem. Hier zeigt sich der egoistische Nabal. So ist er gewesen, hatte nichts für andere übrig. Und da kehrten die Burschen Davids wieder um auf ihren Weg, und als sie heimkamen, berichten sie ihm alle diese Worte. Und jetzt kommt es. Da sprach David zu seinen Männern, jeder gürte sein Schwert um. Wow, kurz aber kräftig. Da weiß man, der hat nichts Gutes im Sinn, oder? Und jeder gürtete sein Schwert um. Und auch David gürtete sein Schwert um, und es zogen etwa 400 Mann hinauf, dem David nach, 200 aber blieben bei dem Gepäck. 400 Männer, die denken, endlich. Vor ein paar Tagen oder Wochen in der Höhle durften wir nichts machen, jetzt dürfen wir endlich mal kämpfen. Das sieht gut aus, der David ist jetzt aufgeregt und wütend. Wir dürfen unsere Waffen jetzt mal zur Hand nehmen. Jetzt kommt eine große Schlacht. Die freuen sich. Das waren ja solche. Aber einer der Burschen sagte es Abigail, der Frau Nabals, und sprach, siehe, David hat Boten aus der Wüste gesandt, um unseren Herrn freundlich zu begrüßen. Er aber fuhr sie an, schrie sie an, er explodierte, steht eigentlich da. Und doch sind die Leute sehr gut zu uns gewesen. Sie haben uns nichts zuleide getan und wir haben nicht das Geringste vermisst, solange wir bei ihnen umhergezogen sind, als wir auf dem Feld waren, sondern sie sind eine Mauer um uns gewesen, bei Tag und bei Nacht, die ganze Zeit, in der wir bei ihnen die Schafe gehütet haben. So bedenke nun und sieh, was du tun kannst, denn es ist gewiss ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus. Und er, Nabal, ist ein solcher Sohn Belials, des Teufels eigentlich, dass ihm niemand etwas sagen kann. Hier geschieht ganz viel. Ein Knecht trifft die Entscheidung, ich laufe so schnell ich nur laufen kann und versuche, mit diesem Haus irgendwie Kontakt zu machen und zu warnen, was da auf sie zukommt. Und ist vorausgerannt und trifft Abigail, sucht Abigail, nicht Nabal. Er weiß, wohin er gehen soll. Er weiß, mit wem er sprechen soll. Das finde ich so beachtlich in dieser Geschichte, die leider etwas negativ für Männer ausgeht, aber es gibt genügend Geschichten, die gut für Männer ausgehen. Also er weiß, wo er hin soll. Siehe, das und das ist geschehen. Dein Mann hat unsere Männer angeschrien, unsere Kollegen, die Knechte von David. Wir haben nichts getan, was eben negativ wäre. Er hatte keinen Grund dafür. Wir haben einfach um etwas gefragt. Bedenke nun doch und sieh, was du tun kannst. Es ist ein Unglück beschlossen über unseren Herrn und über sein ganzes Haus und niemand kann ihm etwas sagen. Und jetzt tritt Abigail in Aktion. Der alte Abigail. Und jetzt sind wir in der Küche. Und ist das ganz spannend. Sie nahm 200 Brote, 2 Schläuche Wein, 5 zubereitete Schafe, 5 Scheffel gedörrtes Korn, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen und lud sie auf Esel. Stellt euch das mal vor. Ich dachte immer, die Küche auf der Höhe ist schon was. Stellt überhaupt nichts vor. Stellt nichts vor. Hier ist ein privates Haus, 200 Brote liegen einfach da und wahrscheinlich sind schon viele Brote bei dem Fest aufgegessen worden. Da liegt noch einiges. Schläuche Wein, Schafe, 5 zubereitete Schafe, die nimmt sie und da bleibt anscheinend auch noch was übrig. Die Frau hat angepackt, angefasst, hat nicht gewartet, hat gewusst, ich muss jetzt handeln. Und das Tragische in dieser Geschichte ist, da ist ein Knecht gewesen, er hat mit Abigail geredet, er wusste, ich darf nicht mit meinem Herrn reden. Und hier ist eine Frau, die auch nicht mit ihrem Mann überlegt und sagt, du, das und jenes ist passiert, wir sind in Gefahr. Sie hat anscheinend gewusst, das hilft nichts, das macht die Sache nur noch schlimmer. Das hilft nichts, ich muss jetzt anfassen. Sie ist eigentlich ganz alleine in dieser Ehe gestanden, ganz alleine in diesem Haus gestanden. Und man merkt hier auch, die Knechte haben ihre Zuflucht zu ihr, bei ihr gesucht. und nicht bei ihrem Chef. Tragisch. Und sie sprach zu ihren Burschen, geht vor mir her, siehe, ich will euch nachkommen. Und sie sagte ihrem Mann Nabal nichts davon. So ein Satz, für mich ist dieser Satz, spricht zu stark von Einsamkeit. Es geht hier um eine Ehe. Und sie muss alleine handeln, sie weiß, es geht nicht anders. Sie muss alleine handeln, sie kann nicht mit ihrem Mann teilen, was da los ist, dass sie in Gefahr sind, sie ist alleine. Und es geschah, als sie auf dem Esel ritt und im Schutz des Berges hinabzog, siehe, da kamen David und seine Männer herab ihr entgegen, und so begegnete sie ihnen. David aber hatte gesagt, jetzt sehen wir sein Herz, seine Gedanken, fürwahr, ich habe alles, was diesem da in der Wüste gehört, umsonst behütet, so dass nicht das Geringste verloren gegangen ist von allem, was ihm gehört, und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tu solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, bei mir steht, der an die Wand pisst. Bei euch auch? Das ist die richtige Übersetzung. David ist hier so aufgeregt, dass er vulgär wird. Dass er Dinge sagt, die er vielleicht sonst nicht sagen würde. Natürlich, ich lasse niemand übrig, der an die Wand pisst. Das geht um Männer. Es geht um die Männer, denn wir Frauen können das nicht, sind wir ehrlich, oder? Es geht um Männer. Aber David ist ja grob. Er ist vulgär. Er ist aufgeregt. Er ist außer sich. Er weiß nicht genau mehr, was er sagt. Wütend. Das ist ein ganz anderer David als in der Höhle vor ein paar Tagen, wo seine Burschen gesagt haben, also jetzt greif zu. Hat er gesagt, nein, ich versündige mich nicht. Und hier steht, ich werde von keinen der Männer aus dem Haus Nabas werde ich nur einen übrig lassen. Mord. Fest entschlossen. Und jetzt kommen sich eigentlich, kann man sagen, zwei Gruppen entgegen. Abigail und ihre Knechte, David und seine Männer, man kann auch sagen, Segen und Fluch. Segen und Fluch kommen sich entgegen. Und wer wird gewinnen? Wer hat das Sagen? Segen und Fluch. Sie sind beide bewaffnet, schwer bewaffnet. Die eine Truppe ist bewaffnet mit Schwerten, tödliche Waffen. Die andere Truppe ist bewaffnet mit Geschenken, mit Segensgeschenken. Und welche Waffen sind die besten Waffen? Ganz spannend, sie kommen sich entgegen, sie sehen sich schon. Und als nun Abigail David sah, Vers 23, stieg sie rasch vom Esel, fiel vor David auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde. Und sie fiel ihm zu Füßen und sprach, ach, mein Herr, auf mir sei diese Schuld und lass doch deine Magd vor deinen Ohren reden und höre die Worte deiner Magd. Eine ganz andere Haltung als die von Nabal, oder? Was ist das für ein Knecht, der davongelaufen ist? Davon gibt es Tausende. Damit habe ich nichts zu tun. Und Abigail fällt auf ihr Angesicht und sagt, ach, mein Herr, ach, mein Herr. Sie macht sich klein. Ihr Mann macht sich groß. Vers 25, mein Herr, achte doch nicht auf diesen Mann Belials, den Nabal, denn er ist, wie sein Name heißt, Narr ist sein Name und Narrheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Burschen meines Herrn, die du gesandt hast, nicht gesehen. Darf man so über seinen Mann reden? Eigentlich nicht, sagt jemand. Hier wird die Wahrheit gesagt. Und was ich so stark finde bei Abigail, ist, dass sie das nicht tut, was wir öfters machen. Wir sagen nicht nur die Wahrheit über jemanden, wenn das schon sein muss, sondern oft sagen wir, und ich kann dir noch was über ihn erzählen. Also was der vorgestern gemacht hat oder wie der wirklich ist, ich gebe dir noch welche Details, damit ihr wirklich seht, wie ich das meine. Das tut sie nicht. Sie sagt schlicht und einfach, er ist ein Narr. Er ist wie sein Name. Toricht, Nabal. Und weiter sagt sie nicht. Sie sagt nur, wenn ich da gewesen wäre, wenn ich deine Burschen gesehen hätte, dann wäre es anders gelaufen. Also ich nehme sogar die Schuld auf mich. Aber es darf nicht so sein, dass mein ganzes Haus jetzt leiden muss, weil mein Mann ein Narr ist. Darf man es sagen? Vielleicht in dieser Situation ja. Aber an für sich hast du recht. Nein, so redet man nicht über den Mann oder über die Frau vor anderen. Aber es ist natürlich hier eine ganz, ganz, ganz besondere und auch gefährliche Situation. Und sie hat recht, oder? In dieser Situation hat sie recht, denn ihr Mann hat auch Gottes Gesandter beleidigt. Darum geht es natürlich auch. Sie ist eine Frau Gottes gewesen. Und das macht das Ganze noch viel schlimmer vielleicht, als wäre das nur irgendwie, als wären das nur einige Worte gewesen. Und jetzt kommt es nun aber, mein Herr, Vers 26, so wahr der Herr lebt, sie glaubt an Gott, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich daran gehindert zu kommen, um Blut zu vergießen und dir mit eigener Hand zu helfen. Und so sollen nun deine Feinde und die, welche meinem Herrn überwollen, werden wie Nabal. Und hier ist die Gabe, die deine Magd meinem Herrn hergebracht hat. Gib sie den Burschen, die meinem Herrn nachfolgen. Vergib doch deiner Magd die Übertretung. Denn der Herr wird gewiss meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, weil mein Herr die Kriege des Herrn führt und nichts Böses soll an dir gefunden werden dein Leben lang. Herr und Herr, sie spricht von Gott und sie nennt David Herr. Und wir sehen hier, dass diese Frau, die irgendwo in der Wüste lebte, auch von Gott erfahren hat, auch von Gott her weiß, vom Heiligen Geist her weiß, dass David nicht irgendein Knecht ist, sondern dass Gott was mit ihm vorhat. Der Herr, Vers 28, wird gewiss meinem Herrn, also David, ein beständiges Haus bauen. Sie weiß mehr. Sie ahnt etwas, sie weiß etwas. Diese Frau hatte eine Antenne für Gott. Eine Antenne für die unsichtbare Welt. Wusste, was dran war. Ich finde das immer ein Wunder, wenn man Situationen mit Gottes Augen sehen und einschätzen kann, oder? Wenn man den Durchblick hat und weiß, was wirklich dran ist. Also Nabal ist sehr direkt. Irgendein Knecht davongelaufen, vielleicht wusste er auch mehr, wollte es nicht wissen. Und sie sagt, mein Herr, der Herr wird dir ein beständiges Haus bauen, die David-Dynastie, die hunderte Jahre lang angehalten hat, ein beständiges Haus. Ein Haus, woraus natürlich schließlich Jesus geboren worden ist. Und sie ahnt das, eine einfache Frau, irgendwo in der Wüste, ihr Mann sehr viel weg von zu Hause, hält nichts von Gott, ist nur dabei, sein eigenes Reich, seine Macht zu vergrößern. Vielleicht hat sie eben wegen dieser Einsamkeit eine tiefere Beziehung zu Gott bekommen. Denn es ist doch oft in Leiden, das sehen wir auch bei David selber, dass die Beziehung zu Gott sich vertieft. Wenn es keine Bezugspersonen gibt, wenn es keine Menschen gibt, wo wir rufen können, Hilfe, rede mit mir oder sag mir, was ich tun soll. Wenn die nicht da sind und sie war alleine, dann ist unser Suchen nach Gott dringender, oder? Und wenn sich ein Mensch, Vers 29, erheben wird, um dich zu verfolgen und nach deinem Leben zu trachten, so sei das Leben meines Herrn ins Bündel der Lebendigen eingebunden bei dem Herrn. Dann bist du im Schutzgebiet Gottes eingebunden. Aber das Leben deiner Feinde schleudere er mitten aus der Schleuderpfanne. Schon radikal. Und jetzt kommt es, Vers 30. Und es wird geschehen, wenn der Herr an meinem Herrn, wenn Gott an dir, David, handeln wird nach all dem Guten, das er dir versprochen hat und dich zum Fürsten über Israel bestellen wird, so wird es dir nicht zum Anstoß sein, noch zum Herzensvorwurf für meinen Herrn, dass er ohne Ursache Blut vergossen und dass mein Herr sich selbst geholfen hat. Wie wichtig ist es mir, wie wichtig ist es dir oder Ihnen, dass unsere Geschwister sich nicht versündigen? Ich Ja, sagst du, Abigail ist natürlich, hat David gesucht, weil sie ihre Sicherheit, weil sie sich sicherstellen wollte. Nein, nicht nur. Sie macht hier ganz klar, dass sie ausgezogen ist, um David daran zu verhindern, dass er sich versündigen würde und dann könnte Gott ihn nicht mehr gebrauchen. Wie wichtig ist es mir, dass meine Geschwister in der Gemeinde oder in meinem Freundeskreis sich nicht versündigen? Manchmal wissen wir, dass etwas nicht in Ordnung ist im Leben unserer Freunde und wir wagen es nicht, etwas zu sagen, weil das vielleicht die Freundschaft oder die Beziehung zerstören würde. Und wir tun, als wüssten wir nichts, oder? Aber vielleicht reden wir schon mit anderen darüber. Hast du gemerkt, weißt du? Wie wichtig ist es mir, dass andere sich nicht versündigen? Und bin ich bereit, dafür aufzustehen, zu sagen, hey du, pass auf. Was du jetzt tust oder getan hast oder tun willst, das ist nicht in Ordnung. Tu das nicht. Tu das nicht. Denn damit machst du viel kaputt, deine Beziehung zum Herrn. Wie wichtig ist mir das? Und bin ich bereit, dafür auch etwas zu riskieren? Als ich noch in der Medienarbeit war, habe ich mal ein Rundfunkinterview gemacht mit einem Mann, der länger eine Freundin hat. Also er war ein Ehebrecher. Und das hat lange gedauert. Und seine Freunde haben es gewusst. Aber sie wollten ihn nicht kränken und haben getan, als wussten sie es nicht. Und er hat mir ganz und klar und deutlich gesagt, wenn nur meine Freunde den Mut gehabt hätten, mit mir zu reden, dann wäre es bestimmt anders gelaufen. Aber ich trug alleine dieses Geheimnis und ich konnte dieses Geheimnis auch alleine tragen, weil niemand mich darauf angesprochen hat. Das hat mich damals sehr betroffen. Das hätten nur Freunde mit mir geredet und den Mut gehabt, um zu sagen, du, wir wissen, was los ist. Wir wissen das, wir wissen, was läuft. Aber sagte, sie wollten es nicht, sie wollten meine gute Freunde bleiben. Und wir haben weiterhin Spaß gehabt miteinander und gelacht. Und ich wusste, sie wussten es, aber sie haben mir nicht geholfen. Und Abigail steht auf und sagt, du darfst dich nicht versündigen. Du darfst dir nicht selbst helfen, Vers 31. Und dann sagt sie, wenn nun der Herr meinem Herrn wohltun wird, so gedenke an deine Magd. Und jetzt finde ich David groß. Denn vergessen wir nicht, in welcher Zeit sich das hier abgespielt hat und welche Position Frauen hatten in der Zeit. Die hatten eigentlich nichts zu sagen. Und ich hätte es verstanden, wenn David, der sowieso aufgeregt war, jetzt gesagt hätte, also du Frau, was habe ich mit dir zu tun? Kehr heim, ich habe sowieso meine Pläne und du stehst mir im Weg, also weg mit dir. Nein. Er sprach zu Abigail, Vers 32, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat. Abigail, eine Friedensbotin. Und David erkennt an ihrer Art und an ihre Worte, das ist eine Gesandte Gottes. Und ich finde das unheimlich stark von ihm, dass er sich hier eigentlich demütigt einer Frau gegenüber und sagt, danke, ich habe dich gebraucht, das habe ich gebraucht. Und wenn es dich nicht gegeben hätte, dann gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich am heutigen Tag mir entgegengesandt hat und gesegnet sei dein Verstand, wir haben ja vorher gehört, dass sie einen guten Verstand hatte, und gesegnet seist du, dass du mich heute daran gehindert hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen, großartig und groß. Es tut nämlich weh, wenn wir ermahnt werden, oder? Und wenn jemand uns sagt, das ist besser, wenn du das nicht tust. Und dann neigen wir dazu zu sagen, also halte dich bei deinen eigenen Sachen. Ich bin verantwortlich für mich und du für dich. Halte den Mund, ich weiß, was ich will und ich weiß, was ich tue, also tschüss. Und ich finde David hier groß, gelobt sei der Herr. Bin dankbar, Abigail, dass es dich gibt. Natürlich tut das weh, dass ich von dir jetzt zurechtgewiesen werde, aber ich bin dankbar, bin dem Herrn dankbar. Denn so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, Vers 34, der mich daran gehindert hat, dir Böses zu tun. Also letztendlich war es nicht Abigail, sondern war es der Herr, der durch Abigail gesprochen hat. Wenn du mir nicht so schnell entgegengekommen wärst, so wäre dem Nabal bis zum hellen Morgen nicht einer übrig geblieben, der an die Wand pisst. Entschuldige. Und so nahm David von ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Zieh wieder in Frieden in dein Haus hinauf. Siehe, ich habe auf deine Stimme gehört und deine Person angesehen. Hier bin ich einmal ein bisschen enttäuscht, weil, ach, jetzt muss die arme Frau wieder nach Hause. Ist kein Happy End mit einem Friedenswunsch, ja. Aber trotzdem hat sich zu Hause nichts verändert. Sie hatte jetzt eine tolle Begegnung. Sie wird davon auch erfüllt gewesen sein, wie Gott sie verwendet hat und gesegnet hat. Und jetzt muss sie zurück in die alte Situation hinein. Es wäre doch schön gewesen, wenn David ihr hätte sagen können, und ich sage dir auch noch was, Gott ist dir auch so dankbar, dass er mir gesagt hat, dass zu Hause alles anders ist. Der Nabal liebt dich ab heute, ist ein anderer Mensch und so. Das wäre doch nett gewesen, oder? Aber sie muss zurück in die alte Situation hinein. Aber sie geht mit einem Friedenswunsch. Es verändert sich unsere Situation nicht immer so, wie wir das wünschen. Und jetzt, ob Mann oder Frau, können wir trotzdem stehen bleiben und können wir sogar oder sind wir sogar dazu berufen, in der Situation Friedensboten zu sein. In einer Konfliktsituation, vielleicht zu Hause oder in der größeren Familie oder bei Kollegen, wo wir denken, wie lange dauert das, ich halte das nicht mehr aus, sagt Gott, weißt du, du bist jetzt da, ich kann dich verwenden, ich kann und will dich einsetzen. Und jetzt kommt Abigail nach Hause und siehe, da hielt Nabal in seinem Haus ein Mahl wie das Mahl eines Königs. Und das Herz Nabals war guter Dicke und er war schwer betrunken. Das ist ein Nachhausekommen, oder? Nach so einem Hoch, sie ist erfüllt von der Begegnung mit David. Er hat gesagt, ich sehe in dir eine Botin Gottes. Du hast mir von bösen Sachen abgehalten. Sie ist natürlich auch total erleichtert, dass ihr Haus gerettet ist. Sie möchte das wahrscheinlich Nabal auch erzählen, aber man kann ihm nichts erzählen, denn er ist zu betrunken. Und dann heißt es, sie sagte ihm nichts, weder Kleines noch Großes, bis zum hellen Morgen, Einsamkeit. Dieser Vers, wo diese Frau alleine hochgeht, naja, es gab, denke ich, keine Treppen, ich weiß nicht. Aber sie geht auf jeden Fall alleine ins Bett, legt sich hin, hat so ihre Gedanken gehabt, konnte sie mit niemandem teilen, nur mit Gott. Sie wusste, ich kann jetzt mit meinem Mann nicht reden und man bekommt den Eindruck, dass das nicht das erste Mal war, sondern dass sie sich auskannte, sonst hätte sie vielleicht noch probiert, mit ihm zu reden, aber sie wusste, das geht nicht. Als es aber Tag geworden war und der Weinrausch vor Nabal gewichen war, da berichtete ihm seine Frau diese Dinge. Und da erstarb sein Herz in seinem Innern und er wurde wie ein Stein. Und es geschah nach 10 Tagen, da schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Sie wartet bis am Morgen und dann erzählt sie Nabal, was geschehen ist. Und da erstarb sein Herz in seinem Innern. Er wurde wie Stein. Ich kann nicht gut einschätzen, was da passiert ist, ob das ein Gehirnschlag war oder ein Herzinfarkt oder was halt, aber er wurde wie ein Stein. Er konnte sich nicht bewegen. Er war total hilflos. Und dann finde ich es so gnädig von Gott, dass wir in Vers 38 lesen, und es geschah nach 10 Tagen, da schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Natürlich, dass er geschlagen wurde und dass er starb, das ist nicht schön, aber dass der Herr ihm noch 10 Tage schenkte, um zur Buße zu kommen, denke ich, vermute ich. Wir denken immer, dass Menschen unerreichbar sind, wenn sie in Koma liegen oder nach einem Gehirnschlag, aber Gott kann uns erreichen zu jeder Zeit. Gottes Geist kann da durchdringen. Und ich finde, dass Gott hier den Nabal ganz, ganz gnädig gewesen ist, indem er ihn noch 10 Tagen geschenkt hat, wonach er dann starb. Und es steht hier nicht geschrieben, aber ich stelle mir eigentlich so vor, dass Abigail bei ihrem Mann gesessen ist, weil sie so eine war. Dass sie nicht so eine war, die gedacht hat, ach, endlich toll. Vielleicht soll das ein bisschen lange dauern, dass er leidet. Nein, so stelle ich mir das nicht vor. Ich denke, dass sie das Ganze auch bei Gott gebracht hat, dass sie mit Gott gesprochen hat. Und dann ist er gestorben. Es ist wahrscheinlich bei Nabal das so vielte Mal gewesen, dass er Gott gekränkt hat. Und jetzt hat er Gottes Gesalbte gekränkt. Und das hat Gott nicht akzeptiert. Da sind Grenzen überschritten worden. Und jetzt kommt Vers 39, als nun David hörte, dass Nabal tot war, sprach er: Gelobt sei der Herr, der meine Schmach an Nabal gerecht und seinen Knecht vom Unrecht abgehalten hat. Also nicht gelobt sei der Herr, weil Nabal gestorben ist. Nee, Gott hat meine Schmach an Nabal gerecht. Ich habe gewartet und Gott hat gehandelt. Und Gott hat mich, seinen Knecht, vom Unrecht abgehalten. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und der Herr hat Nabals Unrecht auf seinen Kopf vergolten. David hat nicht eingegriffen. Und David sandte hin und warb um Abigail, um sie sich zur Frau zu nehmen. Ja, klar. Schöne Frau, haben wir gelesen, mit einem guten Verstand. So viele gibt es davon wahrscheinlich nicht in der Wüste. Aber trotzdem finde ich das ein bisschen enttäuschend, denn der Mann hatte schon einige Frauen. Und jetzt braucht er noch eine. Und manche Leute sagen, dass das der Beginn gewesen ist von Davids Reichtum. Weil diese Frau natürlich als Erbin von Nabal, es wird nicht von Kindern gesprochen, ein großes Erbe hatte. Trotzdem, wir lesen weiter, als die Knechte Davids zu Abigail nach Karmel kamen, redeten sie mit ihr und sprachen: David hat uns zu dir gesandt, um dich zu seiner Frau zu nehmen. Und da stand sie auf und verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach: Siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Das finde ich eigentlich eine merkwürdige Antwort auf einen Antrag, oder? Da sagt man ja oder nein. Aber sie sagt: Siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Hier sieht man ihre Art, ihre Einstellung. Sie weiß, dass David der von Gott Erwählte ist und sie ist bereit, ihn zu dienen. Und sie eilte, machte sich auf und ritt auf einem Esel und mit ihr 5 Mägde, die ihr nachfolgten, und sie zog den Boten Davids nach und wurde seine Frau. Doch ein Happy End, oder? Ich finde nicht unbedingt. Denn als Frau denke ich, was hatte David ihr zu bieten? Nicht sehr viel, er war ein Flüchtling. Wir wissen, dass er König werden würde. Aber an diesem Moment besaß er nichts und war das Einzige, was er ihr bieten konnte, Unsicherheit, Flucht, aufgejagt werden, kein festes Zuhause, nichts. Immer unterwegs sein, während sie aus einem vornehmen, sicheren Haus kam. Und trotzdem sagt sie ja, und dann kommt Vers 43, David hatte aber auch Achinoam aus Jezreel zur Frau genommen, und so wurden die beiden seine Frauen. Saul aber hatte Michal, seine Tochter, die Frau Davids, dem Falti, dem Sohn des Lais aus Galim gegeben. Also David hatte inzwischen auch Michal geheiratet, aber Saul hatte sie ihm weggenommen. Er hat eigentlich 3 Frauen gehabt, jetzt mit Abigail dazu. Was ist das für eine Geschichte? Was sollen wir damit anfangen? Was können wir hier lernen? Erstens, wie gut es ist, wenn man die Art von einer Abigail hat. Und wie schlimm das ist, wenn man sein Herz nicht behütet, wie es Nabal getan hat. Könnte genauso gut eine Frau gewesen sein, könnte genauso gut eine Frau sein. Dass wir unser Herz nicht behüten und da Egoismus und Habsucht und was halt darin zulassen, dass sich das da einnistet. Während Gott, davon haben wir doch auch schon gesprochen, mit uns vorhat, dass wir seinem Sohn ähnlich werden. Es ist auch nicht direkt ein gutes Beispiel für eine gute Ehe, oder? 2 Menschen, die sich so weit voneinander entfernt haben, eine Warnung, wo eine nur für sich gelebt hat. Aber dann auch dieses Gute, diese Herausforderung, dass diese eine Person, die so furchtbar einsam gewesen sein muss und so abgelehnt wurde, und dass die nicht untergegangen ist. dass sie ihr Heil und ihre Geborgenheit bei Gott gefunden hat und dass sie eine heilsame Präsenz, sogar ein Segen sein konnte für ihre Umgebung. Sie hat kein Selbstmitleid zugelassen. Selbstmitleid lähmt, macht uns unfähig, um aufzustehen. Sie hat das nicht zugelassen. Ich denke, sie war eine Frau, die wusste, was es war, sich in Gott zu bergen. Da ist eine Herausforderung. Und dann finde ich auch die Ermutigung, dass wir sehen, dass eine Frau in der Wüste, ohne Gemeinde, ohne Gemeinschaft, ohne Lahö, ohne Bibelstudien, dass sie weiß, geistlich gesehen, was dran ist. Dass es anscheinend möglich ist, eine Antenne für Gott zu entwickeln, für die unsichtbare Realität. Dass man weiß, was dran ist. Liegt da auch nicht die Herausforderung, dass wir, wenn wir die Zeitung lesen oder die Nachrichten sehen, dass wir Gott fragen, wie soll ich das verstehen? Wie spät ist es eigentlich? Was ist dran? Und eben das, was ich eher sagte, die Herausforderung, dass eine einzelne Person, wenn er oder sie es wagt, aufzustehen, vielleicht ein sehr großes Übel vorbeugen kann. Wie gut es ist, wenn wir den Mut haben, eine Person anzusprechen, zu sagen, du, hey, was du vorhast oder was du tust, tu das bitte nicht. Denn das ist für deine Beziehung mit Gott gefährlich. Tu das nicht. Zwei Menschen, die eine hat sich auf Gott hin eingestellt, sich in Gottes Richtung entwickelt, kann man sagen, der andere ist weit weg von Gott gekommen. Eine starke Warnung. Er war ja ein Nachkomme von Kaleb. Kam nicht aus einer unchristlichen Familie, dass er das Evangelium, dass er die Bibel, dass er Gottes Wort nie gehört hätte. Trotzdem weit weg von Gott gekommen. Abigail, Friedensbotin. Wir wollen miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Geschichte. Auch wenn wir da einen ganz anderen David sehen, als wir sehen möchten. Und trotzdem, Herr, in diesen drei Personen sehen wir Menschen wie wir. Ein Mensch, der vielleicht weit von Gott wegkommt, der ungehorsam ist. Ein Mensch, der dich sucht und sich weigert, unterzugehen in negativen Dingen, in Selbstmitleid oder Hass oder Bitterkeit. Ein Mann, der sich davon abbringen lässt, Böses zu tun. Der das wagt, zu sagen, du hast recht, danke dir. Und wir sind dankbar, Herr, dass David sich in dieser Situation tatsächlich nicht versündigt hat. Und wir sind gespannt auf die weitere Geschichte. Von dir mit David, denn letztendlich ist es deine Geschichte gewesen. Und wir sind so dankbar, dass du tatsächlich das Haus von David bewahrt hast und dass wir aus diesem Haus unseren Heiland haben, Jesus Christus, der uns ruft zur Nachfolge, der uns ruft zu einem heiligen Leben, der uns dazu aufmuntert und herausfordert, eine Antenne zu entwickeln für ihn, für seine unsichtbare Welt. Herr, wir bitten dich um deinen Segen und um deine Bewahrung, auch in der kommenden Nacht. In Jesu Namen. Amen.